Danke, Dagmar, nicht nur für deine Einführung, auch für deine Ehrlichkeit. Das ist ein super Aufhänger für das, was ich jetzt ankündigen möchte. Vor zwei Wochen habe ich über einen Bibeltext gepredigt. Das war ein längerer Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief und er endete damit, das passt nämlich sehr gut zu dem, was du da entdeckt hast, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Gott erträgt uns mit unseren Unerträglichkeiten, kriegen wir das auch hin. Ja, darum geht es im Grunde so ein bisschen. Ich habe verschiedene Rückmeldungen zu dieser Predigt gekriegt und einer hat sich gewünscht, dass ich auf diesen letzten Vers, den ich gerade noch mal mit euch geteilt habe, tiefer eingegangen wäre. Und es hatte auch jemand mir in den Rückmeldungen die Idee weitergegeben, so eine Art Themensonntag vielleicht mal zu machen, dass man so mit ein bisschen Vorlauf ankündigt, um das und das Thema geht's. Und dann predigt an dem Sonntag nicht einer so 20, 30 oder noch mehr Minuten, sondern dass die Leute so einzelne Sachen beitragen können, was ihnen zu diesem Thema wichtig wird. Und ich habe gedacht, ach, das ist doch eine interessante Idee. Machen wir das doch einfach mit diesem Bibelvers, 1. Johannes 4, Vers 20. Nächsten Sonntag ist ein bisschen kurzfristig. Es muss keiner was machen, aber vielleicht hat ja Gott etwas euch schon vor der Predigt vor zwei Wochen angesprochen, was noch in euch schafft oder jetzt durch das, was er in diesem Gottesdienst hört oder was auch immer. Ihr könnt euch dann einfach nächsten Sonntag mit einbringen in die Predigt. Ich werde schon was vorbereitet haben, also wenn keiner was mitbringt, ist es nicht so, dass dann wir blöde dastehen. Ihr könnt euch natürlich auch gerne im Laufe der Woche melden, mit dem, was Gott euch wichtig gemacht hat. Und dann hilft mir das auch vielleicht ein bisschen. Also, das ist das, was ich weitergeben wollte. Und da hat war das ein super Aufhänger für mich, was du mit uns geteilt hast, Dagmar. Für meine erste Predigt jetzt in 2025 war es mir wichtig, was Richtungsweisendes für dieses Jahr mit euch zu teilen. Das hat mit der Überschrift über die Predigt zu tun, die wird sich im Lauf der Predigt dann erschließen und vielleicht werden dann auch Verbindungen klar zu dem, was Dagmar jetzt mit uns geteilt hat. Aber die erste Frage ist, warum gibt es uns eigentlich als EFG Hemsbach? Warum gibt es uns als Gemeinde? Warum sind wir hier? Was ist unser Daseinszweck? Und ich habe uns dazu ein Bibelwort mitgebracht, was Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern sagt, als es vollbracht war, sein irdisches Werk. Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Uns als EFG hier in Hemsbach gibt es, weil Menschen, seitdem Jesus das gesagt hat, diesen Sendungsauftrag ernst genommen haben. Und was beinhaltet dieser Auftrag? Gehe ich jetzt auf die nächste Folie. Oben ist der Vers, den ich uns gerade gezeigt hatte. Und jetzt kommt der nächste dazu, wo etwas über den Auftrag von Jesus steht. Da sagt Jesus in der Diskussion mit seinen Zuhörern, ich habe nicht von mir ausgesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Das, was Jesus in seinen Worten sagt, was wir im Neuen Testament lesen können, da geht es um das ewige Leben. Das ist der Kern des Auftrags von Jesus. Ewiges Leben in Wort und Tat auf die Erde zu bringen. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ist ewiges Leben? bin ich auch fündig geworden im Johannesevangelium. Das ist der Vers ganz unten, Johannes 17, Vers 3. Da sagt Jesus, während er zu Gott, seinem Vater, spricht, wo er betet, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den erkennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Dieses Wort erkennen, das ist der Hammer. Ginosko heißt es im Griechischen, für die, die Griechisch können. Zumindest im neutestamentlichen Griechisch, also im alten Griechisch. Dieses Wort erkennen, ja, das ist so, da erkenne ich jemand, ich sehe ihn so. Aber es bedeutet eben auch kennenlernen. Und aus diesem Kennenlernen jemand dann kennen, das kann auch bedeuten, dann eben denjenigen zu verstehen. Ich kenne den, deswegen weiß ich jetzt, wie der tickt, was den bewegt, was ihn ausmacht. Und das bedeutet dann nicht nur kennen, verstehen, auch wissen, nämlich wer der andere in seinem Wesen wirklich ist. Also man fängt an, etwas zu beobachten, etwas wahrzunehmen. Damit geht es im Grunde los über die Sinnesorgane. Und das, was dann letztlich man aufnimmt, was man dann aufnimmt über die Sinnesorgane, das kommt ins eigene Bewusstsein rein, wird dort verankert und wird Teil dessen, des inneren Bildes über den anderen, des Verständnisses vom anderen und so weiter. Also ganz, ganz spannender Begriff. Da ist eigentlich richtig, richtig Dynamik drin in diesem Begriff. Nicht nur so erkennen. Wir denken ja, das ist so, ich erkenne jetzt irgendwas und dann weiß ich das oder so irgendwie, sondern da geht es um richtig viel, eigentlich das ganze Leben, könnte man sagen. Und eine ganz spannende Note hat dieser Begriff, das erkennen wir im Deutschen nicht bei den meisten Bibelübersetzungen, dass es auch sogar eine sexuelle Komponente hat. Sowohl im Hebräischen, im Alten Testament schon, wie dieser Begriff verwendet wird und wie er auch im Griechischen verstanden wird. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Ja? Adam hat die Eva kennengelernt, verstehen gelernt und dann ist sie schwanger geworden. Spannend, ja? Also was passiert da alles mit diesem einen Begriff, ja, dass sie den einzig wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Und gerade über die sexuelle Komponente dieses Begriffs, finde ich, wird deutlich, dass es um eine ganz nahe, intime Beziehung geht. Also näher kann man sich als Menschen nicht kommen als beim Geschlechtsverkehr. So ist es von Gott gedacht. Das ist die intimste Form der Begegnung und der Beziehung, wie Gott sie für uns Menschen gedacht hat, von einem Mann mit einer Frau, das gegenseitige Kennenlernen bis in die geschlechtliche Vereinigung hinein. Und es ist auch, das finde ich auch, wird schön deutlich bei dieser sexuellen Dimension des Begriffs, es geht eben um was Ganzheitliches. Dieses Kennen, Erkennen hat eine körperliche Dimension, die ist wichtig, aber es geht eben nicht nur ums Körperliche, das ist dann auch für das Sexuelle ganz wichtig. Sex sagen wir heutzutage so locker, aber das ist für Gott was total Heiliges. Es wird heute verramscht, es wird in den Medien, in der Gesellschaft im Grunde nur noch als Spaßmöglichkeit gesehen oder irgendwie Lust zu erleben und immer mehr und Brauch und alles. Aber diese ganze Dimension der Begegnung von Mensch zu Mensch, von Wesen zu Wesen, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, das ist etwas total Heiliges, etwas Kostbares. Und da sollten wir auch echt drauf aufpassen. So, aber nochmal zurück zum ewigen Leben. Sollte jetzt keine Predigt über Sex sein. Also, ewiges Leben ist Ausdruck für was ganz Intimes, was uns als Menschen den ganzen Menschen einschließt im Erkennen Gottes. Wer ist Gott? Im Zusammensein mit ihm, im Zusammenkommen mit ihm. Und ganz wichtig ist dann das Ende von dem Vers 3, dass da eben steht, dass es eben auch um die Erkenntnis von Jesus geht. Denn den Vater im Himmel können wir nirgendwo besser erkennen als in seinem himmlischen Sohn Jesus, der hier auf die Erde gekommen ist. Jesus ist zwar ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, hier auf der Erde, aber er kam vom Himmel und er war ganz, der Sohn war ganz der Vater. So können wir das verstehen. Ja, Jesus war nur vorübergehend hier, er ist wieder in den Himmel gegangen. Dieses Kennenlernen des Vaters über Jesus, das soll aber weitergehen. Und die Idee Gottes war, das soll passieren über die Schüler von Jesus, über die, die wir heute Christen nennen, wenn sie sich wirklich auch als Schüler von Jesus hoffentlich verstehen und nicht nur sagen, ich bin Christ und unterscheiden sich damit von Buddhisten oder Moslems oder sonst wie anderen Religionen, aber leben gar nicht wirklich als Schüler von Jesus, dann ist es nicht die Idee, wie er es sich gedacht hatte. Und das führt uns dann nochmal zurück, was im ersten Text auf der Folie steht, was Jesus sich gedacht hat, wie der Vater mich ausgesandt hat. Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen ist, so sendet Jesus seine Jünger aus, wenn Jesus dann wieder weg ist, genauso in neues Land, in anderes Land. Ja, wir müssen dann letztlich, ohne Jesus hier leibhaftig, müssten seine Schüler damals dann eben von ihm weitererzählen und sie waren seine Repräsentanten dann hier auf der Erde. So sollen wir auch Repräsentanten für Jesus sein. Und in diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Der Auftrag, der Kern dieses Auftrags ist der gleiche geblieben. Es geht um ewiges Leben. Es geht darum, dass die Menschen Gott kennenlernen, dass sie mit ihm zusammentreffen, zusammenkommen und sich einlassen auf diese ganz nahe, intime, ganzheitliche Beziehung zu Gott, wo nichts zurückgehalten wird, sondern wo man wirklich sich ganz nackig macht vor Gott und sich Gott hingibt und sagt, hier Gott, bin ich mit meinem ganzen Leben. Mit seinem ganzen Wesen ist Gott Liebe. Das haben wir vorhin in dem Bibelwort, was du als Leuchtvers reingebracht hast, haben wir das gehört. Ich habe darüber vor 2 Wochen gepredigt, die kostbarste Währung, die Liebe. Könnt ihr gerne nochmal nachhören über die Webseite, wenn ihr die Predigt verpasst habt. Und ja, wenn Gott mit seinem ganzen Wesen Liebe ist, wenn diese Liebe, die Gott ist, durch und durch rein ist, heilig ist, da ist nichts Verdorbenes drin, nichts Verkommenes drin. Das ist eine gerechte Liebe. Das ist eine Liebe, die aber in dem, wie sie nach Gerechtigkeit sich sehnt, dass es ja für jeden Menschen hier Raum zum Leben gibt auf dieser Erde. Es ist gleichzeitig eine barmherzige Liebe, die eben nicht nur jetzt die Sünde sieht und sondern eben auch mit Barmherzigkeit der Sünde begegnet. Also wenn ich mir vorstelle, wie Gott ist, ich habe es jetzt nur kurz umrissen, und Gott beobachtet dann, was wir hier so veranstalten auf dieser Erde. Und nicht nur in der Welt, sondern auch zum Teil, wie es zu Verletzungen in Gemeinden kommt. Oder auch in christlichen Familien, Lieblosigkeit an der Tagesordnung ist, unter dem Deckmäntelchen der Frömmigkeit, schön verborgen, dass keiner es mitkriegt. Also wenn ich mir Gott vorstelle, dass er wirklich die Liebe in Person ist, die Gerechtigkeit in Person, aufgrund seiner Liebe und dann einfach das ganze Treiben so beobachten muss, mitkriegen muss, es muss doch für ihn unerträglich sein. Da bin ich dann wieder bei deiner Hinführung zur Predigt. Ja. Und wie unerträglich all das Schlechte, das Sündige, das Verkehrte bei uns Menschen ist, das hat letztlich Jesus abgekriegt. Die ganze Unerträglichkeit, dafür ist er gestorben, die will er mit in seinen Tod nehmen. Alles, was für Gott unerträglich ist bei dem, was er so mitkriegt bei uns, das hat Jesus mit in den Tod nehmen wollen. Und er möchte es da in den Tod nehmen, wo wir es vor ihn bringen und um Vergebung bitten, wo wir unsere Schuld, unsere Sünde erkennen, unsere Fehler, das, was durch uns an Belastendem auf andere Menschen kommt, das sollen wir am Kreuz loswerden können. Das sollen wir am Kreuz lassen können. Das ist genau das, was wir vorhin im ersten Lied gesungen haben. Dieses, ja, leg deine ganzen Belastungen und so weiter nieder, leg sie in meine Hand und lass sie in meiner Hand. Lass sie in meiner Hand los, nicht wieder zurücknehmen. Und das ist so wichtig, dass wir das lernen, wirklich mit dem ganzen Schlechten, ganzen Schlimmen, ganzen Schwierigen unseres Lebens wirklich zu Jesus zu kommen und es bei ihm loszulassen, abzugeben. Denn anders wird eine intime, nahe, ganzheitliche Beziehung mit Gott nicht funktionieren können. Ewiges Leben mit diesem ganzen Mist funktioniert einfach nicht. Hier auf der Erde ist Gott noch sehr, sehr, sehr duldsam und erträgt ganz, ganz vieles, was eigentlich unerträglich ist. Und es ist Gnadenzeit, die wir hier erleben dürfen. Aber im Himmel wird es das alles nicht mehr geben können. Da wird es wird Gott nicht da reinlassen können. Also entweder müssen wir es loslassen, wenn es Teil unseres Herzens ist, oder es wird für uns schwierig werden. Jesus hat mit seinem Sterben diese Voraussetzung erfüllt, dieses möglich gemacht, dass wir in der Ewigkeit wirklich diese ganz intime, ganzheitliche, nahe Beziehung mit Gott dann werden leben können, wenn wir bereit sind, das alles loszulassen. Und das möchte Gott, dass wir es loslassen können, dass unsere Herzen erneuert werden können. Dazu ist Jesus gekommen, dazu will er uns als Jünger gebrauchen, dass wir seine Botschafter sind für das. Deswegen habe ich jetzt oben drüber geschrieben, über die Predigt Botschafter Gottes. So wie Jesus Botschafter Gottes vom Himmel hier auf die Erde war, sollen wir Botschafter Gottes auf der Erde für Jesus sein, der hier, ja, durch den der Himmel letztlich auf die Erde gekommen ist. Das ist, wozu wir als EFG Hemsbach da sind. Wir sollen genau diese Botschafter sein. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir nach einigen etlichen Anläufen, die wir als Gemeinde gemacht haben, das habt ihr jetzt in der Summe nicht so, glaube ich, immer wieder mitgekriegt, aber in der Gemeindeleitung haben wir es immer wieder bewegt, wo wir gesehen haben, wir wünschen uns einen Alpha-Kurs, einen Kurs, wo Leute wirklich Gott kennenlernen können, damit sie ihn als den allein wahren Gott erkennen und den er gesandt hat, Jesus Christus, der hier war und für unsere Sünden geblutet hat. Den sollen die Menschen kennenlernen können. Das ist der Grund, warum ich jetzt diese Predigt halte, auch am Anfang des Jahres, weil es für mich wirklich etwas ganz Besonderes ist, was über diesem neu begonnenen Jahr steht, dass wir wieder mal so einen Kurs durchführen können. Die Gemeinde hat es früher öfters gemacht. Wir sind da völlig eingeschlafen. Durch was auch immer ist es zum Erliegen gekommen. Und wir hätten es jetzt nicht alleine aus eigener Kraft hingekriegt, wenn wir nicht von Gott gnädig Unterstützung von außen bekommen hätten. Leute, die uns helfen, diesen Alpha-Kurs durchzuführen. An diesem Alpha-Kurs werden nur einige aus unserer Gemeinde beteiligt sein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum macht ihr jetzt die Sache so groß? Da geht es um ein Detail unseres Gemeindelebens. Ich hätte doch viel lieber eine Predigt über was ganz anderes gehört. Ja, vielleicht geht es dir so. Der Grund, warum ich das jetzt so in den Blick rücke, bei diesem Auftrag von Jesus, den er auch uns, seinen Jüngern, gegeben hat, geht es um den Kern des Lebens, des Evangeliums, der Liebe Gottes, wie die Versöhnung zwischen Gott und uns, zwischen uns und Gott geschehen soll. Und das ist das geistlich am stärksten Angegriffene. Wenn wir nicht als gesamte Gemeinde dahinter stehen, hat der Feind einfach mehr Möglichkeiten, diejenigen, die das machen oder die davon, ja, erreicht werden sollen, anzugreifen. Je mehr wir als Gemeinde das Ziel, das Anliegen teilen, und dann, desto mehr können wir auch die geistlichen Kämpfe miteinander tragen, in die wir reinkommen werden. Denn dem Feind wird nicht gefallen, wenn wir das machen, was der Auftrag ist, nämlich, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und sein Auftrag ist ewiges Leben, und ewiges Leben ist, dass sie den erkennen, der der einzig wahre Gott ist und den er gesandt hat, Jesus Christus. Das, was wir jetzt da auf der Folie haben. Und es ist so wichtig, dass jetzt nicht nur Einzelne diesen Alpha-Kurs durchführen, sondern dass wir wirklich das alle miteinander tragen. Ich habe die letzten Wochen an so vielen Stellen mitgekriegt, wo schon geistliche Kämpfe bei Leuten in unserer Gemeinde stattfinden. Manches ist ein bisschen bekannter. Ja, es gibt Dauerkranke mit großen, schweren gesundheitlichen Herausforderungen, mit ziemlich viel Hoffnungslosigkeit aus menschlicher Sicht, wo die Ärzte sagen, wir können eigentlich da nichts tun. Aber es gibt auch Dinge, Missverständnisse, Kleinigkeiten, die plötzlich sich aufbauschen zu Riesendingen oder wo theologische Welten aufeinander prallen, wo man meint, man kann nicht miteinander irgendwo sich in Jesus finden, auch wenn man aus unterschiedlichen Vorstellungen kommt und so weiter. Also es ist so, so wichtig, dass wenn wir den Auftrag ernst nehmen, wir damit rechnen müssen, wir werden Probleme kommen. Das sagt Paulus seinem Schüler Timotheus in 2. Timotheus 3. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Die Christen in dieser Welt, in Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet, die erleben das ganz offensichtlich. Aber wir erleben Druck und Schwierigkeiten, Herausforderungen, dann entweder in unserem eigenen geistlichen Leben oder in den Beziehungen oder wo auch immer. Und da ist so wichtig zu wissen, wer der Stärkere ist. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das sagt uns Gott im 1. Johannesbrief. Und hier in Römer 5, Vers 5, dieses Wort, was ich jetzt auf die Folie geholt habe, ist genau dafür so wichtig. Paulus spricht da über die Bedrängnisse, über die Schwierigkeiten, den Druck, den wir erleben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und dann beginnt er hier in Vers 5 oder führt es weiter, seine Gedanken. Die Hoffnung aber, die Hoffnung auf Jesus, dass er der Sieger ist, dass er der Stärkere ist, wird nicht beschämt werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, den uns gegebenen. Wer seine Hoffnung auf Jesus setzt, der wird am Ende nicht beschämt werden. Und wer wirklich bereit ist, dem Auftrag Jesu zu folgen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wer diesem Auftrag folgt und sich fürs ewige Leben einsetzt, dass die Menschen Gott, den Vater erkennen und können und den er gesandt hat, Jesus Christus, dass aller Druck, alles, was da draus entsteht oder was scheinbar zufällig nebenbei entsteht und uns aber davon vom Auftrag ablenken will oder was auch immer ist, wir werden am Ende nicht beschämt dastehen, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen und ihm folgen, so wie er das für uns haben will. Und wenn wir das schaffen, so dran zu bleiben an Jesus und auch an seinem Auftrag, dann wird die Liebe und die Gegenwart Gottes in uns sein, durch den Geist, den er uns gegeben hat und der in uns wohnt. Und das wird uns Stärke geben, Kraft geben, Halt geben. Dann müssen wir nicht mehr selber ums eigene Überleben kämpfen, sondern dann können wir uns wirklich auf die Kämpfe einlassen, die einfach toben in dieser Welt und können für Jesus einfach die Fahne hochhalten und sagen, du bist alles und ich versuche, so gut ich kann, dir zu folgen und dir zu dienen. Und dann wird das möglich, was Jesus hier in dem nächsten Bibeltext über seine Jünger sagt, was sie sein sollen in dieser Welt. Matthäus 5, ab Vers 13 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Im Johannesevangelium erfahren wir, wer eigentlich das Licht der Welt ist. Und man kann genauso sagen, wer eigentlich das Salz der Erde ist. Jesus sagt dann nämlich, ich bin das Licht der Welt. Ich meine nicht, dass es ein Bibelwort gibt, wo er sagt, ich bin das Salz der Erde. Aber von der Logik her ist es so klar, dieses Licht der Welt, was wir sein sollen, das geht nur, wenn er in uns ist. Und dieses Salz in der Suppe der Welt sozusagen, ja, das eben die Liebe Gottes reinbringen soll in diesen Brei, der hier ist, diese Fade, dieses vielleicht schillernde, aber letztlich nicht wirklich Liebe, echte Liebe in sich tragende. Dieses vordergründige Liebe nur, diese, die dann im Grunde den anderen nur liebt, solange der einem selber nützt, und wenn er einem nicht mehr nützt, dann ist er weg. Gottes Liebe ist so anders. Gottes Liebe ist das Salz der Erde, und so sollen wir Salz der Erde sein. Gott ist in der Lage, das Unerträgliche zu ertragen und trotzdem in der Liebe zu uns zu bleiben, die wir es so unerträglich füreinander oder auch für Gott gemacht haben in dieser Welt. Für diese göttliche Liebe sollen wir Botschafter Gottes sein. Und da passt wieder das wunderbar, was du vorhin gesagt hast, Dagmar. Ja? Ich habe es mir irgendwo Ja. Selig der Mensch, der den Nächsten in seiner Unzulänglichkeit genauso erträgt, wie er von ihm ertragen werden möchte. Damit wären wir tatsächlich Salz der Erde, Licht der Welt. Das, was Jesus vorgelebt hat, würden wir genauso versuchen umzusetzen. Selbst wenn wir selbst ans Kreuz genagelt würden, dann trotzdem die Leute nicht zu hassen, die einem gerade das antun, sondern zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen wirklich nicht, was sie tun. So sollen wir Christen das göttliche Salz und Licht in uns tragen und damit wirksam werden in einer liebesarmen und liebeshungrigen Welt. So, genug der Vorrede, jetzt kommen wir zum Abendmahl. So, denn das wollen wir heute feiern. Mit dem Abendmahl hat Gott sich ausgedacht, wie seine Liebe zu uns fester werden soll, wie sein Salz der Liebe Gottes, sein Licht der Liebe in uns erstmal wirksam werden soll. Denn wenn es in uns wirksam ist, können wir es auch weitergeben. Und dazu habe ich jetzt noch einen Bibeltext mitgebracht, und das ist dann auch der letzte, glaube ich, in dieser Reihe, aus Hebräer 4. Wo ich das nochmal so schön zusammengefasst finde. Hebräer 4, ab Vers 15, denn nicht haben wir einen Hochpriester, so ist es da übersetzt, der nicht mitleiden kann mit unseren Schwächen. Wir haben vielmehr einen, der versucht worden ist in allem, gemäß seiner Gleichheit mit uns, doch ohne Sünde. Hinzutreten wollen wir nun mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir empfangen Erbarmen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hier ist Hochpriester übersetzt. Hoherpriester ist vielleicht geläufiger. Das war so der Oberste der Priester. Die Aufgabe der Priester war, durch Opfer dafür zu sorgen, dass im Volk Israel das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommen konnte. Und genau das ist das, was Jesus mit seinem Sterben für uns gemacht hat. Er hat unser Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gebracht, indem er an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir das für uns annehmen, dann ist unser Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gebracht, weil wir dem vertrauen, was Gott uns gegeben hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen und uns davon frei zu machen. Und damit können wir mit all unserer Not, aber auch mit all unseren Verfehlungen, all unseren Abgründigkeiten, mit all dem, was wir angerichtet haben, was noch in uns nagt, in uns bohrt, mit unserer Schuld, mit unserer Angst, mit unserem schlechten Gewissen, können wir vor dem Thron Gottes erscheinen, können wir ins Licht Gottes treten und müssen es nicht fürchten. Wir dürfen dort Wertschätzung, Annahme erfahren, Vergebung und Barmherzigkeit. Gott kann durch Jesus mitfühlen, wie es uns geht hier in dieser Welt. Und er möchte, dass wir letztlich in dieser Freiheit, wenn wir dann vorm Thron Gottes erscheinen, dann auch die Gnade finden, dass wir schon die Hoffnung, dass die in uns geweckt werden kann, dass Gott schon rechtzeitig die Hilfe schaffen wird, die wir so dringend brauchen für die Situation, in der wir im Moment gerade stecken und die sich vielleicht wie eine Ewigkeit anfühlen mag, wo wir nicht den Eindruck haben, Gott hört es oder Gott tut da irgendwas, aber dass wir doch wissen, in unserem Herzen und diese Gnade empfangen, Gott wird sie schon kümmern zur rechten Zeit. Das wollen wir jetzt im Abendmahl ganz konkret und praktisch erfahrbar werden lassen. Und zwar, wie ihr es kennt, in Liedern, die wir singen. Wir haben diesmal 4 Lieder rausgesucht, damit wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Die Lieder wurden so ausgesucht, dass sie Hilfe und Anregung sein können, um zum Thron der Gnade zu kommen. Hier vorne an den Stationen gibt es Abendmahl, Brot und Saft als eben Zeichen dafür, dass Jesus sein Leben für uns in den Tod gegeben hat und dass wir mit allem Kaputten zu ihm kommen dürfen. Und heute gibt es noch was Besonderes, nämlich vier liebe Menschen haben sich bereit erklärt, bereit zu stehen, euch zu segnen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt euch dann auf den Weg machen, während der Lieder, während des Abendmahls, entweder hier in den hinteren Bereich dieses Raums, da werden zwei stehen, und hier im Foyer werden zwei sich aufhalten. Da könnt ihr dann hingehen und euch einfach Segen von Jesus abholen. Für das, was ihr gerade braucht. Ihr müsst aber auch kein Anliegen nennen. Ihr könnt auch einfach so hinkommen, weil er sagt, es gibt nichts Besseres, als zu Jesus zu gehen und zu schauen, was er für uns hat. So, also, wir dürfen jetzt mit allem zum Thron der Gnade kommen, zum Thron des Mitgefühls, weil wir es wert sind. Weil unser Gott es wert ist und weil Gott uns als Botschafter für sich und seine Liebe in dieser Welt braucht. Weil die anderen Menschen es wert sind. Amen.